so die Bilder sieht, und wir haben ja jetzt so ein bisschen unterschiedliche Alter dabei, finde ich, merkt man, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht. Und die Tage, die Woche, die Monate, die Jahre, vielleicht steigen wir doch um, Achim, vergehen eigentlich viel zu schnell. Mir selber geht es auch immer so, wenn ich Bilder angucke vom Urlaub. Wir haben neulich Hochzeitsbilder mal wieder anguckt, wollte die Mädels sehen. Und mein großes Glück ist, dass ich eine Frau habe, die gern und gut fotografiert, weil ich fotografiere überhaupt nicht gern, aber gucke gern die Bilder an. Von dem her ergänzt sich das wunderbar. Und letzte Woche war es ja auch so, hat uns der Arno aus seinem Leben erzählt und sich erinnert, was da war. Und das, finde ich, ist total wichtig, dass wir uns erinnern. Und das wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Ich möchte noch beten zum Beginn. Jesus, ich danke dir für den neuen Morgen, für den neuen Tag, den du schenkst. Ich danke dir für die vielen Kinder, für die wir heute Morgen segnen durften. Auch für alle anderen Kinder. Ich danke dir für dein Wirken in unserem Leben. Und ich bete, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, heute Morgen auf dein Wort zu hören. Amen. Frage in die Runde. Wer von euch kennt die Serie Suits auf Netflix? Also Suits für Anzüge. Okay, ich habe schon das Klientel so ein bisschen. Also das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das ist eine Anwaltsserie, die in New York City spielt. Und da ist es eben so, ich möchte euch da ganz kurz mit reinnehmen, dass ihr den Zusammenhang versteht. So in einer der ersten Folgen, wo eigentlich das Ganze beginnt, da stürzt ein junger Mann in ein Vorstellungsgespräch für eine der Top-Anwaltskanzleien in New York. Der will sich da überhaupt nicht bewerben, der ist auf der Flucht vor der Polizei. Und er platzt da rein und wie es dann halt so kommen muss, bleibt er dann halt da und stellt sich dann doch vor und stellt sich raus. Der Typ hat echt was auf dem Kasten. Er hat nie Jura studiert, aber er hat viele Bücher gelesen, viel Fernsehen geguckt. Und er hat eine Begabung, eine Fähigkeit, die nennt man in der Wissenschaft Hyperthysmie, müsst ihr euch nicht merken. Da gibt es auch einen langen, komplizierten englischen Ausdruck dafür. Kurz zusammengefasst, ein weit überlegenes autobiografisches Gedächtnis. Das heißt, er sieht was, er liest was und kann sich das einfach merken für immer, quasi. Ist zugegebenerweise nur eine Geschichte, ein Film oder eine Serie, aber dieses Phänomen gibt es tatsächlich. Und wer heute Mittag, das Wetter gibt es vielleicht her, noch nichts vorhat, empfehle ich die YouTube-Dokumentation The Boy Who Can't Forget. Der Junge, der nicht vergessen kann, zu Deutsch. Geht es um einen Junge, Aurelian Highman aus England, und um ein paar andere Personen über die Erde verteilt. Und die haben diese Begabung, diesen, man weiß es nicht genau, Gendefekt, wie auch immer, dass sie eben nicht vergessen können. Und in der Dokumentation geht es dann drum, es wird dann untersucht, es wird geforscht, und er wird dann gefragt, was er an seinem ersten Geburtstag anhatte. Oder an seinem zweiten Geburtstag. Und er sagt, ich hatte weiße Turnschuhe an, ich hatte rote Schnürsenkel drin, ich hatte eine kurze Hose. Und die vergleiche das dann mit Bildern, die die Eltern haben, und tatsächlich, er kann sich an alles erinnern, er weiß aber nicht warum. Und ich habe mir diese Dokumentation irgendwie, bin ich da so drauf gestoßen, habe ich mir angeguckt, und da musste ich an Psalm 103 denken, an Vers 2, um genau zu sein. Und da heißt es aus der Luther-Übersetzung, wir haben es vorhin schon gehört, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und im Judentum, da ist es ganz üblich. Man spricht vom kollektiven Gedächtnis. Man erzählt sich über Jahre, über Generationen hinweg die Geschichte, die Überlieferungen, wie das Volk aus der Wüste ausgezogen ist und. Und man erinnert sich. Und ich musste so drüber nachdenken, wie das wäre, wenn wir uns hier als Kirche, als Gemeinde, als Haus Gottes, als Gruppe von Menschen an all das erinnern würde, und könnte, was Gott Gutes getan hat. Weil, klar, jeder von uns kann sich nicht an alles erinnern, aber jeder kann sich an etwas erinnern. Und wenn jeder von uns das, wir feiern nächste oder in zwei Wochen Erntedank, sinnbildlich zum Altar bringen würde, was Jesus getan hat, wovon er uns erlöst hat, dann wäre das ein Ort voller Dankbarkeit und Freude. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir dann verstehen, dass wir uns nicht selber retten können, dass wir uns nicht selber erlösen können, dass wir uns nicht selber heilen können, sondern dass wir einen Retter, einen Arzt, einen Helfer brauchen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der aufmerksame Leser wird feststellen, dass David hier einen Doppelpunkt macht. Denn da beginnt die Aufzählung. Der heilt alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst. Wir haben es vorhin gehört. Ich glaube, wir finden jetzt nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt nicht noch die Zeit, eure Geschichte zu hören. Aber ich lade euch ein, wer zum Mittagessen da bleibt, euch an der Tische darüber auszutauschen, euch zu erinnern. Auch wie wichtig es ist, sich zu erinnern. Schaut, der Grund, warum wir zum Beispiel das Abendmahl gemeinsam regelmäßig feiern oder Gedächtnismahl. Jesus sagt es zu seinen Jüngern: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Tut dies als Erinnerung an mich. Und letztlich die Bibel, ein Werk der Erinnerung. Niemand von uns hat Jesus zu Lebzeiten, als er hier als Mensch auf der Erde war, persönlich gesehen oder ist ihm begegnet. Auch keiner, der hier mitgeschrieben hat an der Bibel. Und so ist trotzdem die Bibel durch Gottes Geist eingegeben, die Überlieferung und ein Teilhabe am Geschehen der Menschheit vor vielen Jahren und heute letztlich noch. Und wie sollten wir wissen, was Jesus getan hat, wenn wir es nicht lesen könnten, wenn wir nicht drin forschen könnten? Woher soll das an dem Morgen heute ganz besonders unsere Kinder wissen, wenn wir es ihnen nicht erzählen? Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Es ist so gut, sich zu erinnern, was er getan hat. Und ich möchte heute Morgen noch mit euch gemeinsam eine Stelle im Hebräerbrief aufschlagen, und zwar in Kapitel 11. Und da geht es um Menschen des Glaubens. Da heißt es in Vers 21, jetzt habe ich die neue evangelistische Übersetzung, aber da geht es gar nicht so arg drum. Aufgrund des Glaubens, heißt es hier, segnete Jakob auf seinem Sterbebett jeden der Söhne Josefs besonders und auf seinen Stab gestützt neigte er sich anbetend vor Gott. Und im 11. Kapitel vom Hebräerbrief, da geht es um den Glauben und eine Aufzählung von Vorbildern des Glaubens. Und es geht dem Verfasser wohl darum, dass sich der Leser erinnert, was Glaube ist. Denn, so lesen wir im Kapitel 11 im ersten Vers, der Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt. Und er erinnert an Abel, an Henoch, an Noah, an Abraham, Isaac, Sarah und noch ganz, ganz viele mehr. Und wir wollen uns jetzt den Blick auf Jakob lenken, wo es heißt, aufgrund seines Glaubens segnet er auf seinem Sterbebett, auf seinen Stab gestützt, seine Enkel. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum der Hebräerbrief geschrieben wurde. Ein Erinnern. Der Schreiber wollte die Israeliten, die Juden daran erinnern, was Jesus getan hat. Weil sie im Begriff waren, wieder zum jüdischen Glaube zurückzufallen. Und vor diesem Hintergrund bin ich vor kurzem auf eine Predigt aufmerksam geworden. Und in dieser Predigt wird eine Studie vorgestellt, eine Forschungsarbeit von einem Rabbi, die der vor einiger Zeit gemacht hat. Und darin beschreibt er, dass zur Zeit Jakobs eben jeder hebräische Junge und jedes hebräische Mädchen ab Geburt oder zur Geburt einen Stab bekommen hat. Vielleicht so einen, weiß es nicht. Der ist jetzt aus dem gleichen Wald, aber trotzdem soll symbolisch stehen. Und warum war das so? Weil die Jungs und Mädels damals eben weder Stift noch Papier hatten, nicht schreiben konnte. Und so haben sie dann einfach mit einem Messer sich Markierungen in den Stab gemacht. Ich hoffe, ich verletze mich jetzt nicht. Um sich einfach zu erinnern, was sie über Wunder hatte, was sie erlebt habe, haben sie sich Schnitzereien und Kerbe in den Stab gemacht. Und an jedem Geburtstag, so sagt es diese Studie, haben sie im Prinzip, manche machen das vielleicht von euch zum Jahresende oder so, der Achim vorhin erzählt, von nochmal durch den Kalender zu gehen und sich zu erinnern, was war in diesem Jahr. So haben sie wohl dann zu jedem Geburtstag die Kerbe sich angeschaut und haben sich erinnert. Ich möchte gleich dazu sagen, unsere gängigen Nachschlagewerke, die wir so in der Predigtvorbereitung zur Verfügung haben, sagen darüber nichts aus, ob diese Studie tatsächlich so nachgewiesen ist. Ihr dürft gern mit der Info anfangen, was immer ihr für richtig haltet. Ich fand es trotzdem tatsächlich eine sehr interessante Überlegung, auch im Hinblick auf ein paar biblische Begebenheiten, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Eins ist mir aber wichtig, und das ist die Frage, die ich im Prinzip vorhin zu Beginn schon so ein bisschen angerissen habe. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, unsere Kirche aussehen, wenn wir solche geistigen Stäbe hätten, die jeder symbolisch mit sich tragen würde? Und wer gerne wandern geht, so wie ich, der weiß um die Sinnhaftigkeit von so einem Stab, von so einem Stecker. Nordic Walking geht in die gleiche Richtung, das mache ich jetzt weniger gern, aber da hat man auch diese Stecker mit dabei, die unterstützen, die helfen, besser voranzukommen, durch schwieriges Gelände vielleicht, gerade beim Wandern, um Halt zu finden, wenn es steinig wird. Und lasst uns mal gemeinsam drüber nachdenken. An diese Situationen, die wir alle schon erlebt haben in unserem Leben, wo wir in Situationen waren und sind vielleicht, aus denen wir wissen, dass wir alleine nicht rauskommen, dass wir Hilfe brauchen, wo wir uns auf die Treue und auf die Gnade Gottes verlassen müssen, die uns befreit hat. Und wer von euch mitschreibt heute Morgen, für den habe ich den ersten Satz jetzt zum Aufschreiben, der mir wichtig ist. Und der heißt, du brauchst eine Erinnerung, die dich stärkt, um aufzustehen, wenn du kurz davor bist zu fallen. Du brauchst eine Erinnerung, die dich stärkt, um aufzustehen, wenn du kurz davor bist zu fallen. Und wie beim Wandern heute wurde der Stab damals natürlich auch verwendet, um den Männern und Frauen, den Jungs und Mädels Gleichgewicht zu geben, wenn sie auf steinigem Boden unterwegs waren. Und im Zusammenhang mit unserem Text heute Morgen auch, glaube ich aber auch, dass es ein Gedächtnis sein kann, eine Stütze sein kann, die uns Gleichgewicht gibt, wenn wir davor sind zu wackeln oder vielleicht zu stürzen. Vergiss nicht, schreibt David, was er dir Gutes getan hat. Und das Besondere an Erinnerungen ist ja auch, dass das eines der wenigen Dinge ist, die dir niemand nehmen kann. Auch Satan nicht. Die kann dir niemand stehlen, deine Erinnerungen. Und Erinnerungen sind auch was, was über uns hinaus lebt. Ich habe Erinnerungen, die mir hinterlassen wurden und die über mich hinaus leben, weil ich sie meine Töchter weitergebe, weil die sie vielleicht ihre Kinder weitergebe und diese wieder ihre Kinder weitergebe. Erinnerungen bestehen über unser Leben hinaus. Und deshalb ist so wichtig, dass wir Erinnerungen schaffen, dass wir jeden Tag neu in der Gegenwart Gottes lebe und uns in gute Zeiten Erinnerungen schaffe, die uns durch schlechte Zeiten tragen könne, die uns Halt und Gleichgewicht gebe. Und alleine deswegen finde ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn so einzigartig und passend für diesen Vergleich. Der Sohn, der alles verloren hatte, der ausgezogen ist, um sein Glück zu finden, der alles verliert. Aber er hatte diese Erinnerung. Er hatte die Erinnerung an das Haus seines Vaters. Er hat sein Geld verloren, aber er hatte diese Erinnerung ans Haus des Vaters. Er hat seine Freunde verloren, seinen Besitz verloren, aber er hatte diese Erinnerung ans Haus seines Vaters. Und ich frage mich, wie viele von uns heute Morgen auf der Suche nach etwas sind, uns aber nicht finden können, weil wir uns nicht auf die Treue und auf die Erinnerung stützen, die Gott uns gibt. Auf die wir uns stützen sollten, um wieder zurückzukehren zum Haus Gottes. Weil das ist das, was uns Hebräer 11 lehrt. Das ist Glaube. Die feste Zuversicht auf eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Keine Annahme. Tatsache. Erinnerungen sind Tatsache. Wir erinnern uns an das, was wir tatsächlich erlebt haben. Und die Stelle im Hebräer 11, Vers 21, hat noch ein paar mehr Prinzipien, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen möchten. Weil wenn wir Erinnerungen schaffen, wenn wir uns ganz bewusst erinnern, dann bringen sie uns hoffentlich an den Punkt, an dem wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Sodass wir uns auf die Treue Gottes und die Gegenwart Gottes verlassen müssen. Denn das ist das, was Hebräer 11 sagt. Das ist der Punkt, an dem Glauben beginnt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, ich stelle das immer wieder fest, ich tue Dinge überhaupt nicht gern, von denen ich von vornherein weiß, dass sie in die Hose gehen. Zum Beispiel alles, was mit Kraft zu tun hat. Liegestütze zum Beispiel. Absolute Katastrophe. Ich kann euch da aus meiner Schulzeit, ich erinnere mich da an viele Situationen, mit Scham und Gelächter, wenn es um das Thema Kräftemesse und Liegestütze geht. Wir hatten noch so einen Sportlehrer der alten Schule. Das war noch männlich, wenn man viele Liegestütze machen konnte. Und deswegen merke ich bei mir selber, dass ich solche Dinge total zurückhaltend angehe. Also alles, wofür man Kraft braucht. Klettern oder tatsächlich Liegestütze oder Klimmzüge oder irgendwie sowas. Alles, wofür man letztlich Kraft braucht. Aber, das gehört auch zur Wahrheit, ich bin nicht mehr in der Schule. Die Zeiten haben sich geändert. Ich kann zwar immer noch keine Liegestütze machen, aber das Klettern hat zumindest ganz gut funktioniert. Ich glaube, jeder hat solche Erinnerungen, solche schlechte Erinnerungen aus unserer Vergangenheit. Und vielleicht ist bei euch eben was anderes. Vielleicht fällt es jemand von euch schwer zu beten, weil du denkst, dass du das nicht gut kannst oder weil du glaubst, dass Gott uns sowieso nicht hört, dass er nicht antwortet. Und anstatt ihn dann im Gebet zu verfolgen, verlassen wir uns wieder auf unsere eigene Fähigkeiten, auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Bemühungen. Und ich möchte uns alle heute Morgen mit diesem Gedanke herausfordern. Überwinde diese schlechte Erinnerung. Denn es ist unmöglich, Gott zu hören, wenn wir entschieden haben, was er sagen soll. Und es ist unmöglich, von Gott eine Richtung gezeigt zu bekommen, wenn wir den Weg schon eingeschlagen haben. Ich glaube, manchmal sucht Gott nicht nach viel, aber nach einem Ja, nach einem bedingungslosen Ja von dir. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich bin furchtbar vergesslich, was das angeht. Und wenn wir die Stelle betrachten, auf der sich Jakob auf seinen Stab stützt, als er seine Enkel segnet, und wenn wir uns mit diesem Stab, was ich tatsächlich getan habe, etwas näher beschäftigen, könnte unser Gedanke auch auf die Stelle im zweiten Buch Mose, Exodus Kapitel 4, Vers 2 fallen, nämlich als Mose Bedenken hat bezüglich seines Auftrags. Und was macht Gott? Er fragt ihn: Hey Mose, was hast du da in deiner Hand? Und es war jetzt nicht so, dass Gott verwirrt war, was Mose da tatsächlich in seiner Hand hatte, aber er hat ihn daran erinnert, wie treu er in seiner Vergangenheit gewesen war. Und als Mose fliehen musste aus Ägypten und die Schafe von seinem Schwiegervater gehütet hat, da hat er nichts gehabt, außer seinen Stab. Das war das Einzige, was ihm gehört hat. Und Gott sagt zu Mose, leg den Stab hin. Gib ihn ab. Leg das, was du hast, vor mich hin und sieh, was ich damit machen werde. Bist du bereit, dein Leben in Gottes Hände zu legen, damit er sich in deinem Leben zeigen kann, sich als treu erweisen kann? Denn das, liebe Gemeinde, ist Glaube, die Erinnerung daran, was Gott Gutes getan hat. Und was macht Mose? Klassisch könnte es mir ausgehen, er hat immer noch Bedenken. Er sagt, Gott, ich kann das nicht, ich kann nicht reden und das funktioniert alles nicht. Und Gott sagt, mein lieber Mose, ich bin Gott. Schau dir mal deinen Stab an, schau mal, wie viele Markierungen da drin sind. Wie treu ich gewesen bin, erinnere dich daran. Und Gott schickt die Froschplage und Mose ritzt es in seinen Stab. Und Gott macht Wasser zu Blut. Und Mose ritzt es in seinen Stab. Er schickt Heuschrecke als Schwarm und Mose ritzt es in seinen Stab. Und worüber ich nachdenken musste, ist die Frage, als Mose vor dem Roten Meer stand und seinen Stab hochhielt, was hat er da gesehen? An was hat er sich da erinnert? Weil wenn er die Stelle im Buch Mose, im zweiten Buch Mose liest, wie Gott in Mose gewirkt hat, an der Stelle, als sie vor dem Roten Meer stehen und das Volk jammert und sagt, was machen wir jetzt, Mose? Und ihr guckt, wie die Verse vorher Mose mit Gott im Austausch ist und sagt, ich kann das nicht, das funktioniert alles nicht. Und Mose vor das Volk hinsteht und sagt, Gott wird für euch kämpfen, macht euch keine Sorge. Lest es gerne nochmal nach, Kapitel 14, zweites Buch Mose. Kein Vergleich zu vorher. Er sagt in Vers 13, habt keine Angst. Schaut, wie Jahwe euch retten wird. Und Mose hat seinen Stab nicht als Zauberstab hochgehalten, um irgendeinen Trick da abzuziehen, sondern ich glaube, er hat sich erinnert daran, was Gott getan hat und dass er sich treu erwiesen hatte in der Vergangenheit und es auch in der Zukunft tun wird. Der zweite Punkt, die Punkte werden kürzer, keine Sorge. Jeder Tag ist Gottes Geschenk an dich. Aber was du damit machst, ist dein Geschenk an ihn. Jeder Tag ist Gottes Geschenk an dich, aber was du damit machst, ist dein Geschenk an ihn. Gott hat dich dazu berufen, zu dem zu werden, was er mit dir vorhat. Nicht zu dem, was andere von dir denken oder zu dem, was andere aus dir machen wollen. Schaut euch mal die Stelle im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 38 an. Da soll David eingekleidet werden gegen den Kampf, im Kampf gegen Goliath. Und er zieht diese Rüstung an. Ich glaube, ihr kennt diese Geschichte alle. Und er setzt diesen Bronzehelm auf, aber er kann sich überhaupt nicht bewegen. Und die Bibel berichtet uns, dass er die Rüstung dann wieder ausgezogen hat und dass er seinen Stab genommen hat und 5 glatte Steine aus einem Bach in seinen Beutel gesteckt hat mit seiner Schleuder und dann auf Goliath zuging. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Warum nimmt David seinen Stab mit? Was will er mit diesem Stab? Auch noch als allererstes, bevor er die Steine holt. David wusste, dass Gott mit ihm war. Er hat ihm die Fähigkeit gegeben, gegen Löwe und Bäre zu gewinnen. Und er hat sich daran erinnert. dass Gott treu war und dass er mit Gottes Hilfe in der Lage war, diesen Philister zu besiegen. Und egal, was immer du heute Morgen brauchst, lass dir das gesagt sein. Gott hat sich in seiner Treue gestern erwiesen. Er hat gestern für dich gesorgt und er wird auch heute und morgen für dich sorgen. Schau dir deine Markierungen an auf deinem Stab. Erinner dich daran, was er Gutes getan hat. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum David im Psalm 23 in Vers 4 schreibt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wie um alles in der Welt habe ich mich gefragt, soll denn ein Stab David Trost spenden? Oder uns, wenn wir durch dieses finstere Tal gehen, um herauszufinden, in welche Richtung wir gehen sollen. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Jede Erinnerung auf unserem Stab erinnert uns an die Treue und die Gnade Gottes in unserem Gestern, in unserem Heute und auch in unserem Morgen. Und David schreibt von dieser Wanderung durchs finstere Tal. Er schreibt nicht davon, dass er da seine Zelte aufschlagen will oder dass er da irgendwie eine Siedlung baut, sondern er spricht vom Durchgehen, sich daran zu erinnern, was er Gutes getan hat. Und zum Schluss möchte ich noch auf den dritten Punkt, auf einen wichtigen Punkt eingehen, nämlich unsere Herzenshaltung beim Erinnern. Denn jeder geistliche Fortschritt, jeder Segen, den wir von Gott erhalten, der sich nicht in Anbetung verwandelt, hat die Gefahr, zum Stolz zu werden. Jeder Segen, den wir von Gott erhalten, der sich nicht in Anbetung verwandelt, hat die Gefahr, zum Stolz zu werden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sagt auch die Stelle im Hebräerbrief. Jakob betete an, als er seine Enkel segnete. Und wenn Gott sich in deinem Leben treu zeigt und deine Reaktion nicht die Anbetung ist, dann besteht die dringende Gefahr, dass sie zu stolz wird. Wenn wir erleben, dass Gott treu ist, dass er sich in unserem Glaube bewährt hat, dass Gott handelt, dann kann die einzige folgerichtige Reaktion nur sein, auf die Knie zu fallen und ihm dafür zu danken. Denn Anbetung ist das Einzige, was Gott nicht kann. Gott hat das Land aus Meer erschaffen, das Licht aus der Dunkelheit. Er hat Adam aus dem Dreck gezogen und ihm Leben eingehaucht. Und er erschafft uns, dich und mich, zur Anbetung. Denn Anbetung ist das Einzige, was Gott nicht tun kann. Denn, ich möchte es erklären, damit Gott anbeten könnte, müsste er anerkennen, dass es was Höheres und was Größeres gibt als ihn. Und es gibt nichts Höheres als Gott. Also erschafft er uns, um ihn anzubeten, um anzuerkennen, dass wir nicht unsere eigenen Götter sind, dass wir hier keine Show für uns machen, sondern dass es diesen einen wahren und lebendigen Gott gibt, dass der über uns steht und dass der all unser Lob und all unsere Anbetung verdient. Und jeder Glaubensfortschritt, der neben dem Zweck der Anbetung gemacht wird, führt zu Stolz. Nicht niederzufallen in Dankbarkeit und Gott Dankeschön zu sagen, führt zu Stolz, denn dann habe ich es ja allein geschafft. Jakob, hier in der Stelle im Hebräer und der erste Mose, das erste Buch Mose, Genesis berichtet es auch, war zu Ende seines Lebens blind und konnte nimmer wirklich sehen. Also stützt er sich anbetend auf seinen Stab. Und vielleicht war es wirklich so, dass er jede Kerbe und jede Vertiefung, die er in seinem Stab gemacht hat, tasten konnte und sich an die Treue Gottes erinnert hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, für dich und für mich heute Morgen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, an die wir uns erinnern können. An nur eine Sache, die Gott in deinem Leben gewirkt hat, wo er seine Größe in deinem Leben offenbart hat. Und ich lade dich ein, nimm dir irgendwie ein Buch oder ein Heft oder sowas und schreib das auf und blätter danach. Weil, also ich zumindest kann mir sowas nicht merken. Wir haben diese Woche im Morgengebet, hatte Ingo erzählt, von dem Freizeitheim, wo ein guter Freund von ihm schafft und die sich da in der Mittagspause zusammensetzen und sich erinnern an das, was an dem Tag war, an das, und schon mal einen Ausblick wagen, was noch kommt. Nutz deine Mittagspause für sowas. Es gibt unzählige Möglichkeiten, weil wir vergessen so schnell in dieser schnelllebigen Zeit. Und vielleicht erinnerst du dich nicht an alles, aber vielleicht kannst du dich an eine Sache erinnern. Und wie gesagt, wir haben die Zeit nicht, um jetzt eure Geschichte noch zu hören, um uns gemeinsam zu erinnern, aber vielleicht gibt es die Gelegenheit beim Mittagessen. Ich möchte noch mit uns beten, ihr dürft gerne mal aufstehen. Und Vater im Himmel, es ist so gut, sich zu erinnern. Sich so gut zu erinnern an das, was du getan hast in meinem Leben und im Leben von ganz vielen, die hier sind heute Morgen und die zuhören. Und ich bete, dass wir diese Erinnerungen schaffen können, dass wir diese Erinnerungen nutzen können, um zu wachsen, um näher zu dir zu kommen, um dich besser zu verstehen, um unser Leben einfach ganz dir hinzugeben. Und ich danke dir, dass du dich treu gezeigt hast in meinem Leben, im Leben von vielen, dass du Gutes getan hast in unserem persönlichen Umfeld, aber auch hier in der Gemeinde vor Ort und in aller Gemeinde weltweit. Dank dir, dass du gestern treu warst, dass du heute treu bist und dass du es auch morgen sein wirst. Und ich lege dir die kommende Woche hin, all die Höhen und Tiefen, die uns da erwarten. Und ich bete, dass wir Erinnerungen schaffen können und auf Erinnerungen zurückgreifen können, die uns Halt geben, wenn wir davor sind, zu wackeln oder zu stürzen. In deinem Namen, Jesus. Amen.